Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Wozu ist das da, das Mensch? Die Frage, die so im Raum stand, als die beiden Mädels sich wieder gesetzt haben. Wozu ist das da, das Mensch? Und ich habe mir so Gedanken gemacht, derjenige, der dieses Stück geschrieben hat, der muss ein Deutscher gewesen sein und ein frommer Deutscher noch dazu. Nämlich die Frage ist richtig, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall, die Frage, die wir gerne stellen, ist nicht die Warum-Frage. Warum ist der Mensch da? Die Frage hätten wir ganz schnell beantwortet, denke ich. Aber schon die ganz fromme Frage, ja, nicht warum, sondern nach dem Wozu fragen, das ist wichtig. Wozu ist das da, das Mensch? Und die Antwort kam dann auch, und deswegen meine ich, das muss ein Deutscher gewesen sein, an erster Stelle stand zum Arbeiten. Nein, und dann kamen so die ersten Erklärungen, das Ganze wurde ein bisschen abgemildert und ein bisschen relativiert. Wozu ist das da, das Mensch? Eine berechtigte Frage. Und ich denke auch zum Arbeiten. Lesen wir schon gleich auf den ersten Seiten der Bibel, als Gott den Adam erschaffen hatte und vielleicht dachte er auch, bevor ihm langweilig wird und er auf krumme Gedanken kommt, gebe ich ihm einen Auftrag, nämlich einen Arbeitsauftrag, die Tiere zu benennen, Pflanzen zu benennen, den Garten Eden zu bebauen und zu bewachen. Und aus eigener Erfahrung weiß ich habe einige Phasen der Arbeitslosigkeit hinter mir, so die ersten 3 Wochen sind noch ganz nett. Mal ausschlafen, mal tun, was man sonst nicht schafft. Aber danach wird es öde. Und dann stellt man sich die Sinnfrage, was machst du hier eigentlich? Oder was mache ich hier eigentlich? Wir merken schon, dass Arbeit und Leben zusammengehört. Aber wenn nur Arbeit dein Leben bestimmt, dann läuft irgendetwas nicht ganz gottgewollt. Und jetzt sind wir beim nächsten Stichwort, gottgewollt. Jetzt kommt ja gleich das nächste Fromme hinten dran. Wir fragen ja nicht, was will ich, sondern Herr, was willst denn du? Ist ja auch okay, die Frage ist ja auch berechtigt. Und da möchte ich mal eine Antwort drauf geben oder versuchen, eine Antwort drauf zu geben. Gott, was möchtest du? Und ich bin da fündig geworden in dem ersten Brief des Paulus an den Timotheus. Im Kapitel 2 lesen wir da mal mindestens eine Teilantwort drauf. Gott, was willst denn du? Und hier lesen wir oder hier schreibt Paulus, denn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie, nein, das wird Luther gewesen. Denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Ist die neue Genfer Übersetzung, die ich hier habe. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Soweit so gut, soweit so schön. Was hat das mit dir zu tun? Wozu ist er da, das Mensch? Und der Sache wollen wir mal nachgehen. Was hat der Wille Gottes mit uns zu tun? Mit deinem, mit meinem Leben? Und hier wird etwas deutlich, dass es über das Arbeiten hinausgeht. Ich lese die Verse von vorne, 1. Timotheus 2, mal so die ersten 6 Verse. Und hier schreibt denn Paulus, das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten, insbesondere für die Regierenden und alle, die eine hohe Stellung einnehmen, damit wir ungestört und in Frieden ein Leben führen können, durch das Gott in jeder Hinsicht geehrt wird und das in allen Belangen glaubwürdig ist. In dieser Weise zu beten, ist gut und gefällt Gott, unserem Retter. Denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Es gibt nämlich nur einen Gott und es gibt auch nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen, den, der selbst ein Mensch geworden ist, Jesus Christus. Er hat sein Leben als Lösegeld für alle gegeben und hat damit zu der von Gott bestimmten Zeit den Beweis erbracht, dass Gott alle retten will. Worte des Paulus. Der erklärte Wille Gottes ist da. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Und jetzt kommst du ins Spiel. Das Erste und Wichtigste, so schreibt es Paulus, wozu ich die Gemeinde auffordere. Und Gemeinde, ja, das seid ihr. Das sind wir. Das ist nicht das Gebäude, in dem wir uns befinden, auch wenn wir sagen, wir gehen in die Gemeinde. Gemeinde lebt, Gemeinde ist das, was sich in diesen Mauern abspielt. Das, was Menschen hier tun, was Menschen von sich geben. Gemeinde ist das Bibelunterrichtswochenende. Gemeinde ist der Gottesdienst. Gemeinde ist der Hauskreis, der sich nicht zwangsläufig im Gemeindehaus trifft. Also Gemeinde ist du, Gemeinde bin ich. Und das Erste und das Wichtigste ist eben nicht die Arbeit, zu der wir aufgefordert werden, sondern das Gebet. Es ist, so schreibt Paulus, unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten. Für alle Menschen. Und alle Menschen meint auch den Lehrer, der ein bisschen doof ist. Der mir das Leben schwer macht oder vermeintlich das Leben schwer macht. Der ungerecht ist. Der sich in der Note vergriffen hat. Manchmal auch im Ton. Alle Menschen ist auch der Arbeitskollege, der so ein paar Stacheln hat. Vielleicht auch der eine oder andere, der einen Widerhaken hat, der mir das Leben schwer macht. Und ich denke, so Menschen gibt es in jeder Firma, gibt es in jedem Betrieb, in der Nachbarschaft, da wo wir sind, da wo du bist. Und es ist deine, es ist unsere erste und wichtigste Aufgabe, für diese Menschen zu beten. Und dann geht Paulus noch einen Schritt weiter und sagt, insbesondere für die, die Verantwortung tragen, für die Regierenden, für die, die eine hohe Stellung haben, den Chef wegen mir in der Firma, den Rektor in der Schule, den Bürgermeister, die Regierung, sei es Landes- oder Bundesregierung, europaweit, insbesondere für die Regierenden und alle, die eine hohe Stellung einnehmen. Das ist unser vornehmlicher erster und wichtigster Auftrag. Und ich dachte so manches Mal, oder ich denke so manches Mal, und das passiert mir auch, dass ich meinem Unmut so ein bisschen Luft mache und sage, was die da oben machen, das ist ja himmelschreiend. Das tut einfach nur weh und ist irgendwie nicht ganz so, wie ich mir das vorstelle, wie ich es mir wünsche. Und ertappe mich dabei, dass ich nämlich genau diesem Punkt nicht nachkomme. Dass ich mich hinsetze und sage, ich sehe es als Chance und bete eben für diese Personen. Hierzu sind wir aufgefordert. Und das hat auch noch einen Hintergedanken. Suche der Stadt Bestes kennen wir, auf dass wir in Ruhe leben können. Auf Hein. Wir beten, gehen ins Gemeindehaus und singen, welch Glück ist, erlöst zu sein. Kennen wir ja alle, machen wir ja auch gerne, sind froh und dankbar, dass es uns gut geht. Und das war es denn. Hoffentlich nicht. Sondern hier präzisiert es Paulus und sagt, ich möchte, dass ihr betet für die, die über euch stehen, die Verantwortung für euch übernommen haben. Ob sie da immer wieder nachkommen oder nach eurem Willen nachkommen, sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall betet für die, die regieren, in welcher Weise auch immer. Und das sind auch manchmal die Eltern dabei. Die sagen ja auch schon mal, wo es rausgeht. Ist ja auch manchmal schwierig mit den Eltern. Aber Kinder, wir haben euch lieb, versprochen. Damit wir ungestört und in Frieden ein Leben führen können, durch das Gott in jeder Hinsicht geehrt wird und das in allen Belangen glaubwürdig ist. Hier grinst Paulus es ein. Er sagt nicht, bete und entschuldigt, leg dich auf die faule Haut und lass es dir gut gehen, freu dich, dass du erlöst bist. Dürfen wir auch. Dürfen wir auch. Dürfen wir und sollen wir auch dankbar für sein. Aber der Grund, der dahinter steckt, ist, dass wir genau diese Zeit nutzen. Dass wir in einer ruhigen Umgebung leben und ruhig meint, in einer befriedeten Umgebung leben. Dass wir Verhältnisse, Bedingungen haben, die gut für uns sind. Und ich bin dankbar, dass wir hier in Deutschland Religionsfreiheit haben. Mit allen Vor- und Nachteilen, wie es manchmal vielleicht auch scheint. Aber wir stehen unter dem Schutz der Obrigkeit und wir dürfen hinausgehen und dürfen Gott bezeugen. Wir dürfen seine Zeugen sein, auch heute Morgen hier. Ich bin dankbar, dass wir hier richtig Krach machen dürfen, dass ihr das aushaltet auch. Aber dass das auch die Nachbarn hören dürfen. Wir dürfen Licht anlassen, eine Glasfront, finde ich genial. Die Leute können sehen, da in der Neustadtstraße, 52 ist das, oder? Neustadtstraße 52 wird Gottesdienst gefeiert. Das sehen wir und das hören wir. Und vielleicht bleibt der ein oder andere auch mal stehen und sagt, das höre ich mir mal an. Darum sollen wir beten, dass wir diese Zustände haben. Ich denke an Nordkorea, ich denke an den Irak, an den Iran, da wo es gerade so richtig brennt. Die haben die Freiheit nicht, um rauszugehen, zu evangelisieren, zu missionieren. Die werden gejagt wie ein Stück Vieh. Die lassen ihr Leben, deswegen ist dir das bewusst. Von daher gilt es, in erster und in wichtigster Weise hinsetzen und beten, dass wir diese Zustände behalten, dass sie bewahrt werden und dass wir den Mut haben, rauszugehen, um eben unseren Glauben auch glaubwürdig zu leben. Damit tun wir den Menschen um uns herum einen großen Gefallen, wenn sie es denn wollen. Und auf der anderen Seite ehren wir Gott. In dieser Weise zu beten ist gut und gefällt Gott, unserem Retter. Ja, welch Glück ist es, erlöst zu sein. Unser Retter, dein Retter. Darum und dafür lasst uns beten, dass diese Freiräume geschaffen werden, in denen wir von Gott weitersagen können, dass Freiräume da sind, dass wir uns hier im Bibelunterricht treffen können, mal wieder in Wenigsen, dass wir miteinander Spaß haben können, hat Tobias ja eben gesagt, und wir hatten viel Spaß an diesem Wochenende. Wir haben auch viel gearbeitet, ja, das stimmt. Aber ein Schritt auf dem Weg der Rettung. Das, was wir erkannt haben, dass Gott unser, dass Gott mein Retter ist, das versuchen wir den Kindern weiterzugeben. Es ihnen deutlich zu machen, es ihnen vorzuleben. Und das bekommt die Nachbarschaft auch mit. Manchmal in einer Dezibelzahl, die ein bisschen höher ist. Aber das müssen die Nachbarn abkönnen. Aber Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Wir merken, der erste Punkt, unser Auftrag ist, wozu ist der Mensch da? Dass er in die Gegenwart Gottes kommt, dass er in der Gegenwart Gottes lebt, sich dessen bewusst ist, was er von Gott geschenkt bekommen hat. Und dass wir beten und daran festhalten, dass die äußeren Umstände mit dazu beitragen, dass wir von Jesus, dem Retter, weitersagen dürfen. Dazu ist der Mensch auch da, diesen Sachverhalt zu sichern. Aber wie geht das? Der Wille Gottes, unsere Rettung. Auch das hatte Tobias schon gesagt, wir haben uns an diesem Wochenende ja mit Jesus auseinandergesetzt. Und es ist ganz oft so, in der Sonntagsschule, in der Jungschule, im Bibelunterricht, wenn eine Frage gestellt wird, 80% Antwort ist Jesus richtig. Hat man eine ziemlich hohe Trefferquote. Aber nicht alles. Und hier geht es darum, es gibt nämlich nur einen Gott und es gibt auch nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen, den, der selbst ein Mensch geworden ist, Jesus Christus. Und da haben wir uns drüber unterhalten. Jesus stirbt für uns. Warum? Jesus ist auferstanden. Wir haben uns über die Trinität unterhalten. Aber es geht hier um Jesus. Jesus hat von sich selbst gesagt, Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater, es sei denn durch mich. Und das wird hier deutlich. Diesen Absolutheitsanspruch, den Jesus so formuliert hat, greift hier Paulus nochmal auf, indem er sagt, die Menschen sollen gerettet werden und Gott möchte, dass sie die Wahrheit erkennen. Gott möchte, dass sie Jesus erkennen. Und auch hier sind wir wieder gefragt. Wir sind sein, wie man so schön sagt, Bodenpersonal. Wir sind seine Hände, wir sind seine Beine, wir sind seine Füße und wir sind sein Sprachrohr. Und wir sind sein Ebenbild, in und an dem Jesus gesehen wird. Und es gibt, so sagt es Paulus hier, nur diesen einen Gott. Und es gibt nur diesen einen Vermittler, nur diesen einen, der den Weg, der die Brücke zu Gott schlagen kann. zu Gott hin, nämlich Jesus. Das, was wir verbockt haben, was wir Sünde nennen oder was die Bibel Sünde nennt, die Zielverfehlung, daneben geschossen, könnte man sagen. Das richtet Jesus. Die Wahrheit erkennen. Wir haben das Wort gesehen, so schreibt es Johannes in seinem Evangelium, voller Gnade und Wahrheit. Schon der erste Hinweis darauf, voller Gnade und Wahrheit. Und diese Wahrheit gilt es zu entdecken in Jesus Christus. Es gibt nur diesen einen Vermittler, nämlich den zwischen Gott und Menschen. Und wir haben es den Kindern gesagt, den Teenies gesagt. Der Mensch, Jesus, es ist ja auch so ein Geheimnis, wahrer Mensch und wahrer Gott. Und dass Jesus Mensch geworden ist, das macht Jesus für mich so sympathisch. Weil er genau weiß, wie sich Verfolgung anfühlt, Ablehnung anfühlt. Der weiß, wie sich das anfühlt, wenn man ausgelacht wird, verhöhnt wird. Der auch weiß, wie es sich anfühlt, wenn man angespuckt wird. Ich möchte sagen, ein Fachmann, was Leben angeht. Und weil er das so weiß, kann er auch genau in den Situationen helfen. Kann sagen, du pass mal auf, hier kannst du jetzt deinen Namen einsetzen, das habe ich schon erlebt. Ich weiß, wie du dich fühlst. Ich weiß, wie sich das anfühlt, aber pass mal auf, ich helfe dir dabei. Ich gehe mit, ich halte dich fest und da gehen wir beide gemeinsam durch. Genial. Der Mensch Jesus, der mitgelitten hat, der weiß, wie sich Leben anfühlt. Und er hat sein Leben als Lösegeld für alle gegeben und hat damit zu der von Gott bestimmten Zeit den Beweis erbracht, dass Gott alle retten will. Erinnert ihr euch, Markus 10, 45? Klingelt da noch was bei euch? Habt ihr eine Idee? Arek, war das eine Meldung oder nein? Nicht nachschlagen, auswendig bitte. Das war jetzt hieß von mir, tut mir leid. Da müssen wir jetzt beide durch, alle durch. Markus, bitte? Markus 10, 45. Maren sagt, ich soll mal fragen, ob das ein Erwachsener weiß. Ist nicht schlimm. Denn der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. Und hier haben wir wieder einen Hinweis darauf, auf Jesus. Und in Jesus zeigt Gott uns seine unendliche Liebe. Und ein weiterer Beweis, dass Gott alle Menschen retten will, ist die Aussage, die wir in Johannes 3 lesen. Da schleicht sich doch des Nachts Nikodemus zu Jesus, der sich auskannte in der Schrift. Und die beiden sprechen miteinander. Er schämt sich nicht zu sagen, du Jesus, ich habe da mal eine Frage. Ich bin zwar ein gebildeter Mann, ich sollte mich eigentlich auskennen, aber hier habe ich doch mal eine Frage. Und Jesus, wir kennen das, Johannes 3, 16. Wo wir das lesen, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn, das, was ihm am liebsten war, seinen einzigen Sohn auf diese Welt gesandt hat, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben, dass sie gerettet werden. Darum geht es. Und hier ist auch gleichzeitig eine Bedingung drin. Alle, die an ihn glauben, und hier bist du wieder gefragt, hier bin ich wieder gefragt, Gott geht oder es gibt mir durch Jesus oder macht mir durch Jesus ein Angebot und sagt, bitteschön, das schenke ich dir. Ich habe dich lieb. Ich möchte, dass du mit mir in Beziehung trittst, dass du mit mir in Verbindung kommst. Nimm es doch bitte an. Geh den Schritt. Geh den Schritt im Glauben. Wir können Gott sei Dank nicht alles erklären. Wenn ich Gott erklären könnte, mal so ganz unter uns, auf diesen Gott könnte ich verzichten. Den Rest muss ich einfach glauben, den Rest darf ich glauben, dass Jesus für mich gestorben ist, für meine Schuld, für meine Sünde. Und dass er mir dadurch meine Schuld vergeben hat. Und gesagt hat, Matthias, Du hast zwar in deinem Leben viel Mist gebaut und schießt auch heute noch manchen Bock, aber ich helfe dir, ihn wieder aufzustellen. Ich vergib dir und ich will dir helfen, dass du dein Leben in den Griff bekommst. Und wir haben uns auch Gedanken gemacht, was wäre gewesen, wenn Jesus im Grab geblieben wäre. Vermutlich würden wir heute in dieser Form hier nicht sitzen, würden hier keinen christlichen Gottesdienst feiern. Gott sei Dank ist Jesus auferstanden, hat dem Tod die Macht genommen und ist aufgefahren zu Jesus, zu Gott, seinem Vater im Himmel und hat uns, allen denen, die an ihn glauben, das ewige Leben geschenkt. Darin zeigt Gott seine Liebe zu uns und darin wird sein Wille sichtbar. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, gerettet für die Ewigkeit. Das ist der erklärte Wille Gottes. Und wir haben gesehen, dass Gott uns dazu gebraucht und auch befähigt, als erstes und wichtigstes, wie wir es hier lesen, zu beten für alle Menschen. Für alle Menschen und insbesondere für die, die Verantwortung tragen. Damit wir die Zeit, die Friedenszeit nutzen können, um auf Jesus Christus hinzuweisen, ein Zeugnis für ihn zu sein, der Menschheit zu sagen, Gott liebt dich und durch deinen Sohn Jesus wird das deutlich, indem er für deine Schuld gestorben ist, damit du gerettet wirst, damit du in Verbindung mit dem lebendigen Gott kommst, damit du das ewige Leben hast. Ihr Lieben, es gibt viel zu tun. Ich glaube, wir fangen an und beten an. Amen.